Stellt euch mal vor, ihr habt abends Hunger und öffnet die Lieferando-App. Ihr bestellt in Leipzig eine Pizza und 20 Minuten später klingelt ein Mann an eurer Tür, der gerade noch in der Regierung von Afghanistan saß.
LVZ, unsere Story. Der Podcast, der hinter die Recherche blickt.
Ich begrüße euch zu einer neuen Folge LVZ, unsere Story. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Nicole Gschiewer von der Leipziger Volkszeitung und in unserem Podcast schauen wir hinter die Recherche. Hier spreche ich mit unseren Reporterinnen und Reportern über wichtige Themen aus Leipzig und Sachsen. Was bewegt euch denn zurzeit am meisten? Zu welchem Thema wünscht ihr euch eine Podcast-Folge? Schreibt uns das gerne per Mail an podcast@lvz.de oder über unseren Instagram-Kanal.
Minister in Kabul, Pizzabote in Leipzig. Genau 2 Jahre nachdem Syed Ahmed Shah Sadat versuchte, einen chinesischen Satelliten ins All zu schießen, um die afghanische Landbevölkerung mit Handynetz zu versorgen, schiebt er in orangener Lieferdienstkleidung ein Mountainbike auf die Leipziger Eisenbahnstraße.
Ihr konntet ihn eben gerade schon hören. Das war Josamanja Schlegel, der heute zu Gast bei mir ist. Hi Josa, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Nicole, danke für die Einladung.
Josa, wie wird man von einem afghanischen Minister zu einem Lieferando-Fahrer?
Das ist eine sehr komplexe Geschichte, die diesem Herrn Sadat da widerfahren ist. Aber es ist genauso, wie du sagst. Er war vor ein paar Jahren noch Kommunikationsminister von Afghanistan und ist jetzt nicht mehr Pizzabote in Leipzig, aber war das zwischenzeitlich? Und arbeitet jetzt in einem Startup in Markranstädt. Aber zwischenzeitlich war er genau das, ein Pizza-Ausfahrender in orangener Jacke, ex-afghanischer Minister.
Okay, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer brauchen ein bisschen mehr Erzählung zu dieser Geschichte. Aber erstmal die Frage, wer ist denn eigentlich Syed Sadat?
Syed Sadat ist für mich zunächst einmal ein Mann, den ich auf einem Freisitz in Leipzig kennengelernt habe. Einer Pizzeria in der Münzgasse war das. Es war gerade die Zeit, als die Taliban Kabul zurückerobert hat. Und wir haben in der LVZ, in der Redaktion, in der Konferenz überlegt, wie bilden wir eigentlich diesen Konflikt, der so weit weg ist von Leipzig, wie bilden wir den in der Lokalzeitung ab? Und da gibt's in der Münzgasse eine Pizzeria, die wird von einem Afghanen geführt. Und dann dachte ich, rede ich doch mal mit dem drüber. Und der hat mir dann auch erzählt, so war da vor 20 Jahren seine Flucht und so blickt er heute auf sein Land. Und dann sagte er noch zu mir, dieses Land Afghanistan, das wurde von absoluten Betrügern und Hochstaplern regiert. Es gab nur wenige aufrechte Leute. Und guck mal da vorne, der Typ, der da gerade einen Kaffee in meinem Lokal trinkt, der war gerade eben auch noch Minister.
Also hast du Syed Sadat auch sehr zufällig auch getroffen?
Totaler Zufall, ja, totaler Zufall. Ich habe dem dann erstmal nicht ganz glauben können. Bin dann aber zu dem Mann hin und habe mir auch einen Kaffee bestellt und ja, das war so ein ganz unscheinbarer, kleiner Mann mit lichtem Haar, so ein bisschen verschmierte Brille und sah irgendwie so, ja, sehr unscheinbar aus, aber auch irgendwie sehr stolz und man hat gemerkt, der lungert da nicht rum, sondern der wartet da auf irgendwas, der war eher so ein bisschen in Lauerstellung.
Okay, gut. Und kannst du uns vielleicht erstmal nochmal von den, also zu seinem Anfang mitnehmen? Wie ist er nach Leipzig gekommen? Wie ist er auch Minister geworden? Das sind so Fragen, die mir gerade im Kopf rumschwirren.
Naja, erstmal musste ich ja verifizieren, dass er wirklich Minister ist und ich habe ihn dann oder Minister war und das habe ich ihn dann eben gefragt und dann meinte er, ja, genau, ich habe auch noch hier meinen Facebook-Account, da folgen mir immer noch ganz viele Leute und dann hat er mir den Facebook-Account gezeigt vom Minister Sadat, der er mal war und wie er den anwählen konnte und dann habe ich die Fotos verglichen und dann wusste ich, na gut, das ist er sozusagen, das ist kein Hochstapler, sondern der war wirklich gerade noch in der Regierung. Er hat mir dann auch ein Foto gezeigt von sich und dem Präsidenten Ghani, dem ehemaligen, und so war die Geschichte dann irgendwie perfekt, ja, also da saß dann vor mir der ehemalige Minister aus Afghanistan, der da seinen Kaffee schlürfte und nicht so richtig was zu tun hatte. Genau.
Kurze Unterbrechung hier an dieser Stelle. Was hast du dir dabei gedacht? Das ist doch total, ein total abgefahrener Moment.
Ja, das ist irgendwie das, was man sich immer schon so denkt. Also, dass Leute, die in unser Land kommen und auch gerade aus Afghanistan und so, ja, auch Kriegsgebieten, hier gar nicht gewertschätzt und gewürdigt werden für ihre Qualifikationen. Ja, also jemand, der da in der Regierung saß und sich offenbar bestens mit Telekommunikation und Handynetz und sowas auskannte, dass der hier einfach nicht sein Wissen zur Anwendung bringen kann. Das ist so ein Vorurteil, was man hat über Deutschland und den Umgang mit Geflüchteten. Und da bewahrheitete sich das. Und ich fand das völlig absurd.
Hm, verstehe. Dann zurück jetzt zur Geschichte am besten, ja. Um die Chronologie einmal zu wahren.
Total. Ja, Sadat hat eigentlich ein sehr gutes Leben immer geführt. Der kommt aus einer nicht ganz armen Familie. Die haben ihm eine gute Ausbildung beschert. Er hat mehrere Brüder und durfte dann wie seine Brüder studieren gehen in England, in Oxford. Und durfte dann dort auch bleiben als Afghane, wurde Brite, bekam dort einen ganz guten Job in einem britischen Telekommunikationsunternehmen und führte da ein sehr, sehr gutes Leben. Also er hat mir da Fotos gezeigt, sein alten Leben in UK, sozusagen in England. Da fährt er in einen Range Rover, da gibt's ein Foto, wie er den wäscht am Sonntag. Ja, da hat er ein kleines Häuschen im Grün und ist also ein junger, aufstrebender Communication Expert, der sich ja damit auseinandersetzt, wie kriegen wir Handynetz in ländliche Regionen in Großbritannien. Ja, also jetzt dann eben nicht London, nicht Oxford, sondern wenn man ein bisschen weiter rausfährt, das hat er da gemacht, fuhr rum und überprüfte das Handynetz und die Abdeckung. Das war sein Job und so ein guter Job und gutes Geld hat er verdient.
Okay, das klingt ja jetzt erstmal so nach einem Bilderbuch. Leben, würde ich jetzt mal so kurz vom Gefühl her einfach sagen. Wie kam es dann dazu, dass er dann nach Afghanistan zurückkehrte?
Also er war international erstmal total gut vernetzt. Also der hat auch für Swisscom gearbeitet in Lausanne, ja, das ist die Schweizer Telekommunikationsfirma, also die Telekom der Schweiz, ja. Er hat auch für Telekom Italia gearbeitet in Mailand und dann auch mal für Motorola in Großbritannien und also verschiedenste Jobs in aller Welt. Und es ist für ihn zwar sehr schön, aber wenn man mal an Afghanistan denkt, an das Land, für die ist das eigentlich doof, dass so ein top ausgebildeter Typ aus dem Land woanders sein Wissen zur Anwendung bringt, ne? Also die Afghanen haben auch wirklich ein Problem mit dem sogenannten Brain Drain, so nennt man das, ne? Also dass die schlauen, talentierten Leute eben nicht im Land bleiben und arbeiten, sondern woanders. Das betrifft in Afghanistan 3 Millionen Leute zu dem Zeitpunkt, als er da sein Land verlässt. Und deshalb ist die afghanische Regierung auch hinterher, diese Leute irgendwie zurückzuholen, zum Beispiel in Regierungsjobs. Man muss nämlich vielleicht eins wissen über Sadat und vielleicht auch viele andere Afghanen, die sind große Patrioten, die lieben ihr Land und die wollen gerne auch ihrem Land dienen. Und so gelingt es dann auch der afghanischen Regierung, den talentierten Mobilfunkspezialisten aus Europa, Syed Sadat, zurückzuholen nach Kabul.
Was haben Sie denn gemacht? Also wie ist es Ihnen gelungen?
Das war im Frühjahr 2016. Da wird ein Berater von Präsident Ghani, der eben genau das macht, der die Welt scannt nach jungen, gut ausgebildeten Afghanen, der wird aufmerksam auf Sadat. Der bekommt einen Tipp von einem Kollegen und sie geraten über Eck zusammen und sie kommen zusammen und er lässt Sadat ein Angebot zukommen. Wir würden ihnen gerne einen Job anbieten. Sie könnten hier etwas für ihr Land tun. Er hat jetzt also das Angebot vom Präsidenten da liegen in Oxford. Er hatte ein gutes Leben, gutes Gehalt, einen guten Job, aber er ist auch sehr einsam. Ja, also er hat da Also nicht viele Freunde, gibt zwar eine afghanische Community, aber nach allem, was ich weiß, ist er dort nicht so toll vernetzt. Also er hat sein gutes Leben, aber kein wirkliches soziales Umfeld. Und in Afghanistan hat er aber Freunde. Und so kommt es, dass er dem afghanischen Präsidenten zusagt und im Juli 2016 nach Kabul reist und einen Posten im Kommunikationsministerium bekommt. Er wird nicht Minister, aber er ist dann eine Art, naja, hier würde man sagen Staatssekretär. Und er verdient nicht mehr so gut wie in England, aber er arbeitet jetzt für sein Heimatland. Und das erfüllt ihn mit Stolz und das führt ihn zurück in seine Heimat.
Was passiert dann?
Er macht da einen ganz guten Job offenbar. Und dann passiert was, das ist, glaube ich, Schicksal, nennt man das. Das dauert 4 Monate, dann wird der Minister, also sein Chef, wegen Korruption, eines ja, Korruptionsvorwurfs, wird der gekündigt, rausgeschmissen. Und jetzt gucken die sich im Ministerium um, wer ist denn hier ganz unbefleckt, wen können wir denn jetzt als Minister an die Spitze setzen, wer hat denn keine Leichen im Keller, und alle gucken auf Sadat. Und so wird er nach 4 Monaten plötzlich afghanischer Kommunikationsminister.
Was für eine krasse Geschichte, alleine schon, dass er irgendwie in Großbritannien war, da ein gutes Leben hatte, zurück nach Afghanistan kehrt und innerhalb von 4 Monaten einfach befördert wird zu einem Minister. So.
Ja, Bilderbuchkarriere.
Also, ja, total. Aber ich ahne irgendwie schon, dass da jetzt was Schlimmes passiert.
Ja, richtig. Er ist ja jetzt hier und er ist kein Minister mehr. Dort könnte er auch nicht mehr sein. Die Taliban haben ja die afghanische Regierung gestürzt, aber Sadat zieht sich schon viel früher aus dieser Regierung zurück. Und der Grund ist der Vormarsch der Taliban. Das ist etwas, was man hier erst relativ spät registriert, aber was er mir erzählt hat, ist, dass man das in Afghanistan und gerade in Regierungskreisen schon so im Frühjahr 2018 registriert hat, dass da was kommt und dass man vielleicht auch nicht mehr auf die Unterstützung von Donald Trump, in dem Fall der amerikanischen Soldaten, hoffen darf, sondern dass man vielleicht auch daran arbeiten sollte, an einer Exit-Strategie, an einem Plan, wie man das Land möglichst glimpflich verlässt, wenn dann die Taliban vor der Tür steht. Und genau das machen die Leute um Präsident Ghani und auch die anderen Minister und die Leute, die schon länger da in der Regierung sind und schon länger in diesen Kreisen sich bewegen und sich gut kennen. Und so erzählt mir der Sadat, dass sich da so kleine Grüppchen bilden, die ihre kleinen Exit-Strategien planen. Ja, also was machen wir, wenn die Taliban wirklich da ist? Und Sadat gehört aber keiner dieser Gruppen an. Er ist ja der Neue, er kommt irgendwie aus England und er hat da jetzt niemanden, mit dem er da sich groß auf die Flucht begeben könnte. Und er merkt, wenn die Taliban da ist, stehe ich ziemlich doof da, weil dann gibt's meinen Job nicht mehr und dann gibt's hier aber auch keine Vertrauten, auf die ich irgendwie setzen kann, die mir irgendwie helfen. Also tritt er schon Ende 2018 aus der Regierung aus, wird nochmal Berater in Afghanistan, arbeitet da nochmal für so ein anderes Telekommunikationsunternehmen. Sein großes Projekt, die afghanische Landbevölkerung mit Handynetz zu versorgen, was er auch in UK, in Großbritannien gemacht hat, das kann er nicht mehr vollenden, ja. Die Taliban ist dann ja, wie wir wissen, 2021 da und stürzt die Regierung. Präsident Ghani flüchtet tatsächlich in einem Helikopter voller Geld, wie man erfahren hat. Sadat flüchtet nicht in einem Hubschrauber voller Geld, im Gegensatz zu seinem alten Chef, sondern er flüchtet in einem ganz normalen Flugzeug nach Leipzig.
Okay, aber warum flüchtet er denn nicht nach England? Wäre das nicht viel einfacher? Weil dort hat er ja auch die englische Staatsbürgerschaft.
Das ist nicht so ganz klar, warum er das nicht macht. Ich habe ihn das gefragt. Es gibt mehrere Gründe. Ein Grund ist der Brexit, der mittlerweile dann auch passiert ist. Er ist kein hundertprozentiger britischer Staatsbürger. Ja, also er hat auch so eine Art Green Card, würde man das vielleicht nennen. Und durch den Brexit ist es aber nicht mehr gültig. Also er hat sozusagen das Schicksal, hat ihn ereilt, was viele Europäer auch ereilt hat, die in London gearbeitet haben und mit dem Brexit dann London wieder verlassen mussten. Ein zweiter Punkt ist, habe ich ihn gefragt, warum sind Sie nicht einfach in Ihren alten Job da zurückgegangen? Und da meinte er, naja, die Telekommunikationsbranche, das entwickelt sich alles so wahnsinnig schnell, da ist jedes Jahr was anderes wichtig. Und er ist einfach auf einem technischen Stand von 2016 oder 18 oder sowas, ja, und völlig veraltet. Also er könnte da überhaupt nicht in sein altes Unternehmen zurück. Er weiß gar nicht mehr, was los ist. Er versteht das alles nicht mehr. Aber in der afghanischen Regierung hat er auf einem ganz anderen Niveau gearbeitet, hat da versucht, Handynetz in Afghanistan zu etablieren. Das ist ein ganz anderer Schnack, als wenn ich das in London, in Oxford, in England tue. Und er könnte dort gar nicht mehr arbeiten. Und dann überlegt er halt, wo gehe ich denn dann hin? Und er fühlt sich jetzt London nicht so, oder er fühlt sich jetzt England nicht so krass verbunden. Er hat aber zwei Freunde in Leipzig. Ah. Und also denkt er sich, na gut, dann gehe ich doch nach Leipzig. Und deshalb macht er das.
Und was ist denn eigentlich, hat er da zu dem Zeitpunkt eigentlich auch eine Familie in Afghanistan? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob du das schon erwähnt hattest eben gerade.
Ja, das habe ich nicht erwähnt. Er hat in der Zeit, in der er Minister ist, hat er eine Frau kennengelernt, mit der er verheiratet ist, und die beiden haben auch einen Sohn bekommen. Und als er dann nach Leipzig flüchtet, lässt er diese Familie nicht in Afghanistan, sondern in Pakistan. Also die flüchten sozusagen mit ihm, aber die kommen nicht mit nach Leipzig. Mhm. Aber er verspricht ihnen, eines Tages hole ich euch auch zu mir.
Und warum kommen sie nicht direkt mit nach Leipzig?
Das ist schwierig mit dem Visum. Also durch seine Jahre in Großbritannien kommt er gut an einen Aufenthaltstitel in Leipzig, so hat er es mir erklärt. Aber für seine Frau und sein Kind, das ist nicht so easy. Und außerdem, er muss erstmal Fuß fassen hier, ja. Also, die können in Pakistan bei Bekannten leben. Er mietet hier erstmal eine kleine Wohnung auf der Eisenbahnstraße und fährt für Lieferando. Wenn er da noch seine Familie durchbringen müsste, naja, er muss sich erstmal um sich selber kümmern, ne? Mhm. Also, er hat so ein bisschen Erspartes, aber im Mai 2021 war das dann auch alle. Und deshalb brauchte er dann einen Job. Und ja, was macht man, wenn man kein Geld hat und schnell welches braucht? Das sieht man an allen Studenten und so weiter, denen das so geht. Naja, man heuert bei Lieferando an, man holt sich die orangene Jacke und fährt Essen aus und lebt von dem Trinkgeld und von dem Gehalt, ja, von dem Stundenlohn.
Ja, das ergibt Sinn.
Da ist einfach ein altes Leben zu Ende gegangen, also seine ganzen Werte, die ganzen guten Kontakte in Afghanistan, die waren ja alle nichts mehr wert. Also woran hat er denn gearbeitet die ganzen Jahre? Er hat daran gearbeitet, dass er sich mit den Mullahs gut versteht auf dem Land, die im Minarett morgens einen Gebetsruf machen und nachmittags sich mit dem Telekommunikationsminister treffen, weil der mit ihnen darüber reden will, eine Satellitenschüssel aufstellen, wo könnte man Telefonleitungen langlegen, ja, also er hat Einfluss in einem Land, was es dann letztlich nicht mehr gibt, und er hat Einfluss in der Regierung, die nicht mehr existiert, und so ist eigentlich sein Lebenswerk der letzten Jahre dahin, und er fängt hier also von Null an. Auch das technische Know-how ist nicht mehr so viel wert. Und deshalb ist er erstmal bei Lieferando.
Das ist ja schon, also es klingt total tragisch, finde ich, wenn du das jetzt so erzählst.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch tragisch. Er hat gesagt, ich führe jetzt ein einfaches Leben.
Und aber wie hat er sich so dabei gefühlt? Hat er dir da so ein bisschen von seinem Innenleben auch was preisgegeben?
Na, er hat schon großen Stolz, ja. Also er kommt ja eigentlich aus dem Wohlstand, und plötzlich muss er sich hier so unterordnen und ist auch noch Flüchtling und sowas, ja. Also er ist nicht so ein emotionaler Mensch, aber ich habe schon immer gemerkt, so an so kleinen Anzeichen, dass ein ganz großer Stolz in ihm schlummert. Zum Beispiel, wenn wir uns getroffen haben, dann hat er ganz gerne seinen Anzug angezogen, den er noch aus Regierungszeiten hat. Seinen einen Anzug, in dem er geflüchtet ist. Und oben am Revers, da steckte dann auch immer noch das Wappen von der afghanischen Regierung. Und der hat immer noch so ein bisschen Minister gespielt. Und das fand ich irgendwie Also der hat sich nicht damit abgefunden, dass er jetzt hier die ganze Zeit Lieferando-Polo-Shirt tragen soll, sondern der wusste innerlich immer noch, ich bin eigentlich ein anderer. Das hier ist nur eine kleine Zwischenetappe.
Du hast dann also eine Reportage über ihn geschrieben.
Genau.
Ne? Und was ist danach passiert?
Das war verrückt. Ich habe diesen Artikel getwittert und der ist erstmal in Deutschland ein bisschen viral gegangen, auch in Leipzig. Haben viele die Geschichte von dem Sadat lesen wollen. Aber dann hat das ganz andere Dimensionen noch angenommen. Dann ist das durchgedrungen zur BBC in UK, zu CNN in USA. Und plötzlich haben mich international Journalisten kontaktiert und Medienhäuser. Die wollten alle einen Kontakt zum Sadat. Und das waren wirklich hunderte Anfragen in meinem Postfach. Das war unglaublich, das habe ich noch nie erlebt. Es war einfach diese Geschichte von dem Minister, der hier jetzt Pizza ausfährt. Das stand so symbolisch für diesen ganzen Niedergang, diese ganze traurige Geschichte des Landes Afghanistan und unserem westlichen, sage ich es mal in Anführungszeichen, Umgang mit Leuten, die von dort hierher flüchten und deren Expertise und deren Wissen wir offenbar überhaupt nicht wahrnehmen und überhaupt nicht zu schätzen wissen. Es stand einfach ganz exemplarisch für dieses ganze Gefühl, was man da hat, die Geschichte von diesem Mann. Und deshalb wollten den jetzt alle treffen. Und ich konnte jetzt aber ja nicht 100 Leuten und 200, 300 Journalisten seine Handynummer geben. Und so kam es, dass ich zum Kommunikationsminister wurde. Und also die Anfragen ein bisschen sortiert habe und dann zum Sadat hingegangen bin, zum Herrn Sadat. Und ihn gefragt habe, hier, das sind, glaube ich, ist eine seriöse Anfrage, wollen Sie mit denen reden, würde ich die Handynummer rausgeben und so. Und dann habe ich ein bisschen ihm geholfen, da der Lage Herr zu werden. Die haben ihn natürlich auf Facebook total zugetextet, aber da haben auch andere Leute geschrieben, nicht nur Journalisten, da ist man überhaupt nicht zu ihm durchgedrungen. Und ja, so habe ich dann sehr dosiert auch seinen Kontakt rausgerückt. Und dann sind wirklich Kamerateams nach Leipzig geflogen, ja, von Reuters und so weiter. Und haben ihn getroffen, haben ihn gefilmt, haben ihn interviewt und seine Geschichte lief überall. Und ich habe mal so Screenshots gesammelt mit so, also wirklich die Titelseiten von irgendwelchen chinesischen Zeitungen, wo er dann drauf war. Oder Taiwan war das eben, nicht China. Und dann irgendwelche arabischen Zeitungen, wo er dann drauf ist und so. Und alle haben diese Geschichte aufgegriffen. Es war total crazy.
Abgefahren. Also richtig abgefahrene Geschichte.
Genau.
Also beides, ne? Also er, seine Geschichte und dann, wie es dann hier weiterging.
Ja, aus der kleinen LVZ in die Welt.
Hat es denn sein Leben nachhaltig verändert oder ist es jetzt nur so ein Hype gewesen um ihn herum?
Das habe ich mich tatsächlich als erstes gefragt. Also, weil jede Aufmerksamkeit klingt irgendwann wieder ab. Und irgendwann haben auch die Journalisten nicht mehr bei ihm angerufen. Also, und ich habe ihn nochmal getroffen im Januar war das jetzt, für einen weiteren Bericht. Und da war es dann so, er hatte nicht mehr mit so vielen Journalisten zu tun, aber es waren andere Leute auf ihn aufmerksam geworden. Zum Beispiel das Europäische Parlament wollte, dass er da in einem Panel eine Rede hält. Der Flüchtling, der geflüchtete Minister erzählt seine Geschichte. Und er trat jetzt dauernd auf irgendwelchen Podien so. Also er hat mir dann auch ganz stolz erzählt, er fliegt demnächst nach Paris und ist da auf einem Panel zusammen mit der Brigitte Macron, der Frau vom französischen Präsidenten, saß er dann da auf einer Bühne und erzählte da nochmal seine Geschichte, wurde da auch immer fürstlich entlohnt, schläft in den besten Hotels, zeigt mir Fotos, wie er irgendwie erste Klasse fliegt nach Paris und sowas. In Paris hatte er auch eine witzige Sache nochmal, plötzlich zwei Leibwächter wieder. Weil die bekommt man da, wenn man da auf dem Panel ist und läuft dann mit denen rum, damit man da irgendwie als VIP irgendwie geschützt ist. Und da hat er mir gesagt, das hat ihn an früher erinnert, weil das letzte Mal, dass er zwei Leibwächter hatte, das war, als er Kommunikationsminister in Afghanistan war. Da läuft man nämlich auch nicht ohne Leibwächter durch die Gegend. Genau, also er war dann ein ganz gefragter Mann. Aber auch das hörte dann irgendwann wieder auf. Also sozusagen nach dem Medienrummel kam der Politik und Panel und Expertenrummel und aber auch dann nach ein paar Monaten, so irgendwann Anfang dieses Jahres, hörten dann auch die E-Mails auf. Aber dann interessierte sich ein anderer Mann für ihn und das ist Maximilian Schmidt, ein junger Unternehmer, der hier in Markranstädt eine Firma hat, die Masken herstellt. Also die profitiert sozusagen von Corona und von der Nachfrage nach Masken. Und der Schmidt bot Sadat einen Job an. Erstmal ganz normal bei sich in Markranstadt im Maskenbusiness, und dann fing er da an, Masken zu verpacken und sowas. Also eher wieder so ein Basic-Job. Aber der Schmidt hatte noch einen Hintergedanken. Der wollte nämlich demnächst ein neues Startup gründen, was sich mit einer Sache beschäftigt, die der Sadat ganz gut kann, nämlich Handynetz. Also man kann auch in Deutschland kleine Firma gründen und der Telekom Daten zuarbeiten darüber, wie gut hier die Netzabdeckung ist. Also man kann durch den Landkreis Leipzig fahren mit dem Auto und gucken, wie ist hier das Netz, und das aufzeichnen und diese Daten auswerten und dann an die Telekom verkaufen, damit die da sich entsprechend neu ausrichten. Und genau das macht der Sadat jetzt. Also der ist Mitarbeiter in einem kleinen Telekommunikations-Startup in Leipzig-Markranstadt, also in Markranstadt bei Leipzig. Er bekommt nicht viel mehr Geld als vorher. Er bekommt ein mittleres Gehalt, jetzt nicht sowas, was er in Großbritannien hatte. Aber er hält 10% der Firmenanteile dieses Startups. Und wenn das durch die Decke geht, dann ist er wieder ein gemachter Mann.
Also back to the roots im Endeffekt.
Ja, absolut. Er hat seinen alten Job wieder sozusagen. Ja? Also ja. Das ist großartig.
Und wie geht's denn seiner Familie jetzt?
Das ist auch noch eine Story, die jetzt erst in den letzten Tagen nochmal eine neue Wendung bekommen hat. Die sind jetzt nämlich hier. Also letzten Sonntag, wir sprechen jetzt Donnerstag, war Sadat in Pakistan, soweit ich weiß, und hat die Familie geholt. Und das war natürlich so ein bisschen, ne, er wollte sich hier Zeit nehmen, um sozusagen alles vorzubereiten, dass die hier dann auch ein ordentliches Leben führen können. Er wollte einen Job finden, den hat er jetzt gefunden. Er will jetzt bald eine neue Wohnung ziehen, und er hat eben mit seinem Chef, der ihn da wirklich sehr fördert in Markranstadt, auch diesen Visa-Prozess und diesen Ausländerbehörde, diesen schrecklichen Prozess bei der Ausländerbehörde durchgemacht für seine Familie. Und jetzt sind die hier, seine Frau und sein kleines Kind. Und der soll jetzt in den Kindergarten hier kommen. Und ja, alles schön.
Unser Kollege Matthias Wöpking hat diese Geschichte von dieser Zusammenführung aufgeschrieben und uns auch zwei O-Töne mitgebracht von Sayed Sadat. Die spielen wir euch jetzt mal vor. Es geht darum, wie eben diese erste Begegnung mit dem Sohn und Sadat war, plus dann auch eben auf was sich Sadat am meisten freut.
When I was in Islamabad and my wife and son, they arrived from Kabul to Islamabad, my son from far away, when I call his name, he saw, he say, "Ah, Papa," and he ran away towards me. He runs towards me. That's not away, but he runs towards me. And I hugged him. And I'm looking forward to send my son to kindergarten, so he can learn German language with the German children.
Yeah.
German national children, native.
He will pick up very fast.
He can pick up a German language from the age 2, which he will be, when he get older, he will have a perfect Leipzig accent.
Fährt er jetzt gar kein Essen mehr aus?
Er fährt kein Essen mehr aus. Er hat bei Lieferando gekündigt. Hat jetzt einen neuen Job, will auch kein Essen mehr ausfahren. Allerdings musste er sich neulich nochmal bei Lieferando melden. Das lag an mir. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen vom Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig. Und die haben auch die Geschichte von ihm gelesen. Und die haben mich gefragt, ob sie Sadats Geschichte in irgendeiner Form nicht in ihre Ausstellung aufnehmen können. Und die wollten gern seine Lieferando-Jacke im Zeitgeschichtlichen Forum ausstellen in Leipzig. Und dann habe ich Sadat angerufen, habe ihn gefragt, ob er die Jacke noch hat. Und er hat gesagt, nee, die habe ich schon wieder zurückgegeben. Aber ihr könnt gerne mein Fahrrad haben. Also das alte Mountainbike, mit dem er da immer das Essen ausgefahren hat. Und dann habe ich das dem Zeitgeschichtlichen Forum vorgeschlagen, und die meinten auch so, ja, das Mountainbike wäre auch interessant. Es nimmt da vielleicht ein bisschen viel Platz weg. Frag doch nochmal wegen der Jacke. Und jetzt hat Herr Sadat nochmal offizielle Anfrage bei Lieferando gestellt, ob er seine legendäre alte Jacke zurückhaben kann. Das Leipziger Museum hätte angeklopft und würde die gerne ausstellen.
Und gibt's da schon eine Reaktion drauf?
Nee, aber wenn das nicht klappt, dann rufe ich da nochmal an und irgendwie kriegen wir diese Jacke. Und wenn nicht, dann stellen wir sein Fahrrad aus.
Vielen Dank, Josa, für diese tolle Geschichte, wie ich finde. Tragisch, komisch, absurd, irgendwie sind da so viele Gefühle bei, die man beim Hören hatte. Also danke, dass du sie uns hier erzählt hast.
Voll gerne, Nicole. Danke für die Einladung.
Und ja, danke euch da draußen fürs Zuhören. Seid auch nächste Woche wieder dabei und macht das Abo-Plus doch weg, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr euch direkt an Josa wenden, also zur heutigen Folge zumindest. Und seine E-Mail-Adresse packen wir in die Shownotes. Außerdem auch die ganzen Links zu allen Texten, die wir heute genannt haben. Das könnt ihr alles auf lvz.de nachlesen. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und macht es gut.